Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 93. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Vor 10 Jahren hat Silke Schröder mit einem Kollegen die Ethikbank gegründet. In den nächsten 23 Minuten erzählt sie uns, wie es dazu kam und worin sich die Ethikbank von herkömmlichen Banken unterscheidet. Und eher überraschend für eine Bankerin, lässt sie auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie sich eine Politik wünscht, die Wachstum unterbindet, weil Wachstum und Nachhaltigkeit sich per se ausschließen. Da aber auf die Politik, die Wirtschaft und die Wissenschaft in dieser Hinsicht nicht zu rechnen ist, setzt Silke Schröder ihre Hoffnung auf die Zivilgesellschaft. Und sie lässt uns wissen, wie sie sich die Welt in weiteren 10 Jahren wünscht und wie jeder daran mitwirken kann.
Ja, also ich bin Silke Schröder. Ich bin Vorstandsmitglied der Ethikbank. Das ist eine Bank für sozialökologische Geldanlagen, die ich vor 10 Jahren mit meinem Kollegen gegründet habe. Und das kam nicht von ungefähr, das war ein Entwicklungsschritt. Wir sind beide Banker, mehr oder weniger zufällig Banker geworden. Ich bin also nach der Wende, also in der DDR groß geworden, bin ich zufällig in eine Bank gekommen. Damals als Vorstandssekretärin habe ich mich in der Bank, in der ich dann die Ethikbank gegründet habe, beworben, habe in der ersten Zeit auch als Sekretärin gearbeitet und das ist mein erster Beruf. Das heißt also, ich bin von Haus aus ausgebildete Sekretärin, die in der ehemaligen DDR ihre Ausbildung gemacht hat. Mhm. Ja, und dass Bankgeschäft auch anders gehen kann, das treibt uns, seitdem wir gemeinsam in der Bank arbeiten, also mit uns meine ich meinen Kollegen Klaus Euler und ich, und wir haben immer mal wieder abends beim Glas Rotwein darüber philosophiert, kann man das Geld der Kunden auch nach ethischen, nach sozialen Kriterien, nach ökologischen Kriterien verwalten. Und wir sind aber immer wieder hingeblieben bei der Frage, ja, wie soll das funktionieren? Das heißt also, im Kreditgeschäft ist das noch relativ einfach, aber wie funktioniert das an dem riesigen globalen Kapitalmarkt? Also kann man diesen Markt nach ethischen Kriterien überwachen? Mhm. Ja, und das war eine Riesenhürde, die sich vor uns aufgetan hatte, aber wir haben immer wieder darüber geredet und wir haben dann auch angefangen, Kontakte zu knüpfen und so kam eins ums andere und dann sind wir in eine Welt eingetaucht, die uns bis dahin gänzlich fremd war und irgendwann gab es dann ein Aha-Erlebnis, bei dem wir gesagt haben, so und das machen wir jetzt.
Mhm. Nämlich?
Ja, also es gab damals in den 80er Jahren die Ökobank, die in Frankfurt gegründet worden ist, in der Umweltbewegung. Und zu der Zeit, als uns dieser Gedanke, gründen wir eine ethische Bank, umtrieb, gab es die Ökobank schon nicht mehr. Die Kollegen hatten sich im Kreditgeschäft verhoben, das heißt, die war also schon insolvent. Aber es gab noch die verbleibende Hülle, die die Mitglieder der Bank verwaltete. Und das ist die Ökogene und die hatten damals Kontakt zu uns gesucht, sind im Internet auf uns aufmerksam geworden, weil wir damals schon Förderkonten angeboten hatten. Mhm. Und haben gesagt, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen und überlegen, ob wir was zusammen machen können. Und das haben wir getan, 2 Tage lang haben wir mit denen diskutiert und das war letztendlich der entscheidende Impuls oder einer der entscheidenden Impulse, zu sagen, so, und das packen wir jetzt an. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht, die Ärmel hochgekrempelt und haben die Ethikbank inhaltlich in einem halben oder dreiviertel Jahr aus dem Boden gestampft. Also das Banktechnische mussten wir ja nicht neu entwickeln, das Rad mussten wir nicht neu erfinden, auch Erfahrungen im deutschlandweiten Direktbankgeschäft hatten wir damals schon ungefähr 7 Jahre lang. Das heißt also, da konnten wir auf dieser Plattform aufsetzen. Es ging damals wirklich nur um die inhaltliche Ausgestaltung der Bank.
Wo sind denn da so die Hauptunterschiede zu den herkömmlichen Banken?
Ja, der entscheidende Unterschied ist oder liegt in der Frage, was passiert mit dem Geld, welches Kunden anlegen oder auch auf Girokonten verwalten. Mhm. Die Ethikbank investiert es nach ihren Anlagekriterien, die es in sozialer und ökologischer Ausprägung gibt. Das heißt, es ist ein Mix aus Tabukriterien und Positivkriterien. Mhm. Und auf dieser Basis wird das Geld unserer Kunden verwaltet. Mhm. Und zwar sehr nachvollziehbar, weil die Kriterien, die stehen ja zunächst nur auf dem Papier oder im Internet. Und wir legen großen Wert darauf, dass wir diesen ganzen Prozess dahinter auch so transparent wie möglich machen. Also die Frage, wie kommen wir eigentlich dahin zu so einer Bewertung? Mhm. Mit welchen Instrumenten arbeiten wir, mit welchen Methoden, mit welchen Partnern? Und das Ganze mündet letztendlich in Positiv- und Negativlisten, die wir veröffentlichen im Internet. Bis hin zu der Tatsache, dass wir auch jedes einzelne Geschäft, also jedes Wertpapier, was wir im Bestand haben, und jeden Kundenkredit im Internet veröffentlichen. Mhm. Und darauf legen unsere Kunden sehr großen Wert. Und da geben wir uns auch sehr viel Mühe, das Geschäft wirklich so transparent, wie es nur irgendwie möglich ist, zu machen.
Ja, genau. Und Sie bieten ja auch Dienstleistungen an, die nicht unbedingt jede Bank anbietet. Also wir haben uns ja vor ein paar Wochen bei einem Vortrag von Ihnen kennengelernt. Da hatten Sie gesagt, dass Sie Mikrokonten eröffnen für Leute, die woanders gar kein Konto mehr bekommen.
Ja, das ist ein Konto oder ein Angebot für Insolvenzschuldner, also für Menschen, die Privatinsolvenz angemeldet haben. Mhm. Das Mikrokonto gibt es seit 2005. Mittlerweile ist es beinahe obsolet, weil 2009 oder 2010 ist ja das sogenannte P-Konto, das Pfändungsschutzkonto, eingeführt worden. Seitdem geht die Nachfrage auch rapide zurück. Mhm. Aber nichtsdestotrotz waren wir in der ganzen Zeit die einzige Bank, die sich aktiv an eine Kundengruppe gewandt hat mit einem konkreten Angebot, welches von Banken weit, also flächendeckend gemieden wird, auch heute noch.
Mhm. Genau. Das heißt also, Sie haben auch den Anspruch, in die Gesellschaft hineinzuwirken.
Ja, natürlich.
Äußert sich ja dann auch da drin beispielsweise, ne?
Ja, beispielsweise. Aber das äußert sich auch in der Frage, ja, was machen wir mit dem Geld unserer Kunden? Wofür gehen wir das her? Wofür gehen wir es nicht her?
Ja.
Und das ist letztendlich das Herz der Bank, also die Anlagepolitik und die praktische Umsetzung der Politik und die Offenlegung der Geschäfte.
Genau. Der Vortrag, den Sie da vor ein paar Wochen in Wuppertal gehalten haben, der ging ja um die Verantwortung der Bank für Veränderungen in der Wirtschaftspolitik. Und ich war ja dann doch sehr überrascht, Sie als Bankerin diese Themen dann da alle aufzählen zu hören, die dann da kamen. Also offenbar sind Sie ja mit der herrschenden Wirtschaftspolitik nicht zufrieden, mit den Randbedingungen für Ihr bankerisches Handeln. Wie müssten sich diese Randbedingungen ändern, damit mehr Banken wie Sie oder damit Banken wie Sie den Alltag bestimmen?
Damit Banken wie wir den Alltag bestimmen. Es gibt ja schon ungefähr eher so im Wesentlichen vier Banken in Deutschland, die nach den gleichen Prinzipien arbeiten wie die Ethikbank. Mhm. Das heißt also, wir sind ja nicht die einzigen auf weiter Flur, und diese Alternativbanken gibt es auch in nahezu allen Ländern, in vielen europäischen Ländern, aber auch in Amerika oder auch in Asien, in Großbritannien. Also da haben wir jetzt nicht den Stein der Weisen erfunden. Und damit Banken wie wir arbeiten können, ist es ganz einfach. Es braucht nur Banker, die sagen, wir wollen so arbeiten, und das ist alles. Mhm. Also da müssen sich politische Rahmenbedingungen nicht ändern, damit sich ethische Banken etablieren können. Mhm. Also die können sich jederzeit etablieren. Die Banken müssen natürlich dann beweisen, wenn sie dann angetreten sind in ihre Funktion, ist das auch wirklich ernst gemeint? Oder aber ist das ein Marketing-Gag, und ist diese Glaubwürdigkeit dahinter, die muss sich jeder Einzelne erarbeiten. Und das ist knochenharte Arbeit im Tagesgeschäft.
Ja, okay. Dann formuliere ich es mal anders. Sie hatten gesagt, dass das mit dem Wachstum so nicht weitergehen kann oder dass das nicht unbedingt das Ziel wirtschaftlichen Handelns sein kann. Mhm. Vor der Erkenntnis diverser globaler Katastrophen, die sich zuspitzen, oder Krisensituationen, wie würden Sie denn an der Stelle sich eine veränderte Politik wünschen?
Also eine Politik, die Wachstum ganz klar unterbindet und nicht permanent Wachstum predigt. Und das wird ja teilweise auch gesprochen, also auch aus, aus den Mündern verschiedener Politiker hört man mitunter so eine Forderung oder zumindest steht das Thema auch im politischen Diskurs nicht unbedingt am Rande. Aber es ist eben in dem Moment unglaubwürdig, wenn auf der einen Seite der Eindruck entsteht, ja eigentlich ist uns das ja bewusst, dass die Ressourcen immer knapper werden. Auf der anderen Seite aber der Eindruck entsteht oder so gehandelt wird, als ob man so tut, es gibt irgendwann mal ein Problem, aber bevor wir das Problem wirklich lösen können, müssen wir erst noch ein paar Autos verkaufen oder noch ein paar Wachstumspakete verabschieden. Und das Ganze findet auch seinen Ausdruck in dieser dämlichen 2050-Rhetorik der Politiker oder häufig auf politischen Ebenen, die ja genau diesen Eindruck noch verstärkt, dass die Menschen sagen, naja gut, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich kann mich ja jetzt noch ein bisschen zurücklegen, bevor es dann so richtig ernst wird. Und das ist, halte ich für absolut falsch. Also es muss jetzt schon eine radikale politische Wende erfolgen, aber das wiederum kann man auch nicht durch eine Verzichtsrhetorik herbeileiten, sondern durch ein Leitbild. Mhm. Durch ein Leitbild, welches die Frage beantwortet oder zumindest den Menschen eine Vorstellung vermittelt, wie wollen wir eigentlich leben in der Zukunft. Mhm. Eine Gesellschaft kann sich ja nicht verändern, wenn sie überhaupt keine Vorstellung von Zukunft hat.
Ja.
Und unsere ganze Debatte, die ganze Diskussion, die ja wirklich, an der es ja nicht mangelt, ist sichtlich gegenstandslos geworden. Mhm. Weil wir reden zwar alle, aber wir reden nicht davon, wie die Welt von morgen aussehen soll. Mhm. So, und das ist die oberste politische Aufgabe, eben so ein Leitbild zu kreieren. Natürlich nicht alleine, also das kann natürlich nur ein sein, in der sich die Menschen flächendeckend einschreiben können.
Ja.
Also was mit der Zivilgesellschaft zusammen entwickelt werden muss.
Ja.
So, und selbst wenn wir dieses klare Leitbild hätten, glaube ich, dass es noch mal mindestens 10 Jahre dauern würde, ehe dann dieses Umdenken in den Köpfen so langsam mal zündet. Weil die Menschen sind ja ungefähr 50 Jahre konditioniert worden, also ich noch nicht so lange, ich erst seit 20 Jahren, in die Richtung zu wachsen, nicht zu wachsen, zu konsumieren. So, und wenn man 50 Jahre nur in diese Richtung geprescht wird, dann dauert es eigentlich noch mal genauso lange, um dieses Denkschema wieder aufzulösen. Mhm. Das sehe ich als die nächste Gefahr. Aber daran mangelt es. Also das heißt, also die politische Rhetorik ist insgesamt nicht glaubwürdig. Mhm. So, und das, was von Nachhaltigkeit geredet wird, das ist im besten Fall eine Pseudonachhaltigkeit. Mhm. Und ich halte es per se nicht richtig, zwar auf der einen Seite Wachstum Wachstum nicht gut zu heißen, aber auf der anderen Seite in den sogenannten grünen Branchen dann wieder in Ordnung zu finden. Mhm. Also Wachstum und Nachhaltigkeit schließen sich per se aus.
Ja. Wo sehen Sie denn die Hauptakteure, die Welt in ihrem Sinne zum Besseren verändern können?
Die sehe ich in der Zivilgesellschaft.
Ja.
Also in der Politik sehe ich sie nicht. Mhm. Ich sehe sie auch nicht in der Wirtschaft. Ich sehe sie auch nicht in sonstigen Institutionen, in der Wissenschaft oder in sonstigen Funktionärsebenen. Mhm. Weil es letztendlich überall in diesen Ebenen darum geht, den Status quo möglichst lange aufrechtzuerhalten.
Ja.
Das sind so meine Erfahrungen, wenn ich... wenn ich mit Politikern oder mit Wirtschaftsleuten, mit Kirchenvertretern und so weiter rede, mit Wissenschaftlern.
Mhm. Mhm. Können Sie das noch ein bisschen konkreter fassen jetzt? Also wer in der Zivilgesellschaft da aktiv ist, in Ihrem Sinne?
Wer aktiv sein sollte, also aktiv sind die Menschen in ganz unterschiedlichen Herkünften, das heißt also meine Erfahrung ist die, dass die Menschen, die überdurchschnittlich gebildet sind, die überdurchschnittlich kritisch sind, sich auch in irgendeiner Form engagieren, also egal ob in der Kirche oder beim NGO oder sei es eine Komplementärwährung oder wie auch immer, also da gibt es wahnsinnig viele Beispiele. So, und die Macht geht letztendlich von der Zivilbevölkerung in der Gesamtheit aus. Das heißt also, es geht jetzt darum, die Bewegung, die schon da ist, die sich auch zunehmend vernetzt, so meine Beobachtung, immer weiter zu vernetzen und immer mehr ins Boot zu holen. So, und nur von dieser Ebene heraus kann was verändert werden.
Ja.
Die Wirtschaft wird es nicht tun und die Politik wird es auch nicht tun, weil Wirtschaft und Politik kann man ja heute fast nicht mehr trennen voneinander.
Mhm.
Und deswegen kann Veränderung nur von der Basis kommen.
Ja. Ist das jetzt nur Ihre private Sichtweise oder haben Sie auch Möglichkeiten, jetzt über die Ethikbank solche Bewegungen zu fördern, zu unterstützen?
Also, das ist meine private Sichtweise zum einen, das ist aber auch die Sichtweise der Ethikbank. Weil die Ethikbank wer ist die Ethikbank? Das sind die Personen, die die Bank, die Geschicke der Bank bestimmen, das sind die Mitarbeiter der Ethikbank. Und das ist Konsens auch unter meinen Kollegen, ganz klar. Letztendlich sind auch wir eine Bank. Das heißt also, unser Kerngeschäft ist Bankgeschäft, wenn es auch ein anderes Bankgeschäft ist als in einer Großbank oder in einer sonstigen konventionellen Bank. Mhm. Und darauf konzentrieren wir uns im Tagesgeschäft und nebenbei engagieren wir uns, soweit es uns möglich ist, politisch. Das heißt also, indem wir ja Dinge, die unbedingt beim Namen genannt werden müssen, auch aus Banken heraus oder aus der Wirtschaft heraus auch benennen.
Mhm.
Aber wir können jetzt nicht in jeder Initiative selber mitarbeiten, die sich da bewegt. Es gibt sicherlich einige langjährige Vereine oder Organisationen, die wir langjährig unterstützen, ohne Frage. Aber unser Engagement bezieht sich letztendlich auf unser Kerngeschäft und das ist das Bankgeschäft, eben in einer alternativen Ausprägung.
Ja, genau. Sie hatten ja gerade schon am Anfang gesagt, dass Sie jetzt 10 Jahre alt sind als Bank. Da haben Sie ja schon einiges an Erfahrungen sammeln können, wie sich Ihre Sichtweise, ja, wie es funktioniert, die darüber dann in die Welt hineinzuwirken. Haben Sie da schon irgendwelche Beobachtungen oder Rückmeldungen, dass Sie die Welt ein Stückchen besser gemacht haben?
Also ich, wenn ich die 10 Jahre vor meinem inneren Auge Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, hat sich in diesen 10 Jahren verdammt viel bewegt im Umfeld der Ethikbank, in unserer Gesellschaft im Allgemeinen. Und das wird einem so im Tagtäglichen gar nicht so oft bewusst. Aber so jetzt gerade in den letzten Tagen haben wir öfters mal 10 Jahre zurückgedacht, da war die Welt tatsächlich noch eine ganz andere. Der Geist war noch ein ganz anderer, der Zeitgeist war noch ein ganz anderer. Wir waren Exoten, die belächelt wurden, sind auf allen möglichen Ebenen. Heute lacht niemand mehr über die Ethikbank. Auch in den Konzernen, in die wir investiert oder eben auch nicht investiert haben, sind wir damals überhaupt nicht ernst genommen worden. Wenn es heute Wanderungsbewegungen gibt, von der Positivliste in die Negativliste oder umgedreht, dann kriegen wir da schon relativ viel Resonanz. Also das heißt, im alltäglichen Tagesgeschäft oder auch im täglichen Leben nimmt man eher nicht zur Kenntnis, was sich so alles bewegt. Aber wenn man ganz bewusst mal eine bestimmte Zeitspanne zurückgeht in Gedanken, dann fällt einem erstmal auf, was sich in nur einer Dekade an Geist schon verändert hat. Und das stimmt mich sehr froh. Aber das ist jetzt nicht auf die Ethikbank bezogen, sondern allgemein, wenn wir ein ganz kleines Stück dazu oder daran mitgewirkt hätten, oder ein kleiner Bestandteil, ein Staubkörnchen in dieser großen Bewegung wären, dann wäre das sicher das schönste Geburtstagsgeschenk für uns.
Ja, wunderbar. Wenn Sie jetzt einfach mal weitere 10 Jahre in die Zukunft gucken und nehmen wir mal an, die gute Fee gibt Ihnen den Wunsch frei, das, was so Ihre Ziele sind, wird sich in der Welt manifestieren. Wie sehen denn dann in 10 Jahren hier die Randbedingungen aus? Wie leben wir dann?
Ja, dann würde die Welt ja nach meinen Gesetzen funktionieren.
Ja.
Das heißt also, dann hätten wir eine radikale, ich will es ruhig so nennen, auch wenn das eher gefährlich klingt, aber eine radikale Reduktion im Verbrauch beziehungsweise im Wachstum, im Wirtschaftswachstum. Dann würde sich jeder auf das beschränken, was er braucht, um gut leben zu können. Ich halte das Bruttoinlandsprodukt vor diesem Hintergrund auch nicht für den richtigen Indikator, um Wohlstand einer Gesellschaft zu messen. Das kann vielleicht in einem Potpourri einer von vielen sein, aber nicht der alleinige. Das heißt also, es gäbe mehrere Dinge, die dann Wohlstand messen sollen. Wenn man sagt, weniger Wachstum, dann kommt ja sofort das Argument, ja, aber wir brauchen ja Geld. Wir brauchen ja Geld, um uns im Alter zu pflegen oder ja Pflegeleistungen in Anspruch zu nehmen. Wir brauchen Geld für Gesundheit, wir brauchen Geld für Ernährung, für Kleidung und zum Wohnen. Das ist richtig, aber die Frage ist halt, muss es so dekadent sein, wie es häufig der Fall ist? Mhm. So, und letztendlich bedeutet ja weniger Wachstum, weniger Wirtschaftswachstum, dann auch weniger Arbeit. Weniger Einkommen natürlich, aber dafür eben mehr Zeit. Mehr Zeit für Dinge, die heute zu kurz kommen. Und das sind ja häufig oder bei vielen Menschen die sozialen Kontakte oder einfach Muse, sich mit Dingen zu beschäftigen, an die, also ich sehe es bei mir selber, bei Weitem nicht zu denken ist. Wann habe ich mal Muse noch für ein gutes Buch? Also das passiert höchstens im Urlaub, sonst fühle ich mich nur gehetzt. Mhm. Und es ist ein viel höherer Lebenswert, als Geld zu haben, wo man sowieso nicht weiß, wann man das ausgeben soll.
Genau.
Ja, also das wäre meine Wunschvorstellung. Und damit hätten sich rundherum viele, viele Probleme gelöst. Weil wenn die Gesellschaft so weit ist, dann hat sich ja auch die Politik wieder von der Wirtschaft emanzipiert. Das heißt also, dann ist der Einfluss der Konzerne auf nicht nur auf die Ökonomie oder auf die Politik, sondern auf alle Lebensbereiche ja maßgeblich zurückgedrängt worden. Und die Arme dieser Krake sind ja deutlich gekürzt worden. Mhm. So, und das ja eine bedingt ist. Das heißt also, ich habe jetzt letztendlich das Ziel formuliert und ja, die Voraussetzung dafür, was da notwendig ist, hatte ich damit jetzt schon im Geist übersprungen.
Wenn jetzt jemand, der zuhört, ihr Ziel teilt, was würden Sie dem denn so mit auf den Weg geben, was er selber dazu beitragen kann?
Also ich kann mich zum Beispiel in meiner Funktion als Konsument oder Verbraucher, das sind auch zwei also Worte, die ganz klar sagen, was von uns als Menschen erwartet wird, welche Rolle wir zu spielen haben, also das jetzt nur am Rande. Und da geht's los. Das heißt, ich kann ja selber bestimmen, wie ich meine Freizeit gestalte, ob ich Sonntag shoppen gehen muss, jetzt gerade mit Blick auf die Vorweihnachtszeit oder bevorstehende Adventszeit, oder ob der Sonntag der Muse und des Rückzugs oder der Freunde, ja, dem Treffen der Geselligkeit bestimmt sein soll. Und letztendlich, der allererste Ansatz ist sicherlich der, selbstkritisch zu hinterfragen, wo kaufe ich ein, was kaufe ich, wie viel kaufe ich, wie viel brauche ich wirklich. Das ist die allererste Möglichkeit, auf die jeder unmittelbaren Einfluss hat. Ja, darüber hinaus sollte natürlich dann jeder für sich selber entscheiden, was sind meine Gaben, also habe ich alles hergetan, was für die Gesellschaft oder was ich zum gelingenden Leben beisteuern kann, und das ist dann ein zweiter Schritt. Und da sind wir dann auch bei der Frage, wie kann ich mich auch, soweit es Zeit überhaupt ermöglicht, in einem angespannten Arbeitsleben vielleicht ehrenamtlich engagieren. Oder wenn ich arbeitslos bin, dann habe ich auch Zeit, mich ehrenamtlich zu engagieren. Wie könnte ich das machen? Mit was? Muss natürlich auch Spaß machen. Also sollte dann auch was sein, was wo jeder seine Talente, seine Neigungen einbringen kann. Ja, das wollte ich jetzt noch dazu sagen.
Okay, danke schön.
Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.funpot.de.